Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Entschuldige, ich werde jetzt nicht mehr ganz bleiben können, weil ich kenne ja diesen Samurai und diesen Autor und ich habe mir was anderes vor.
Ist klar. Okay?
Also sei mir nicht böse und denke an Mitsuko.
Ich bleibe aber bei Mitsuko.
Ja, sonst kommst du völlig
genau,
ja.
Genau.
Viel Erfolg.
Danke.
Ja, und bis demnächst.
Genau, du musst ja dann zum Zug.
Ja, 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 eben. Also, machen wir jetzt ganz schnell mal.
Klar.
Ja. Alles Gute inzwischen.
Das ist der Klaus Hübner.
Ich kenne ihn schon.
Wir kennen uns schon.
Ja, so ist es, genau.
Ja, okay.
Wir müssen leider, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck bei der Veranstaltung jetzt. Wir müssen starten.
Es läuft schon.
Danke. Papa. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt zur nächsten Veranstaltung ganz herzlich einladen. Bernhard Setzwein, der böhmische Samurai. Handelt sich um eine wunderbare Familiengeschichte der Familie Kudenhofer-Kalergi. Es ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte, die Bernhard Setzwein hier recherchiert hat und in einen Roman gegossen hat. Herr Setzwein, ich darf Sie ganz herzlich hier auf der Leipziger Buchmesse begrüßen. Mein Name ist Galinde Tamerl, ich arbeite für den Heimund Verlag und freue mich auf diese Lesung und auf dieses Gespräch. Herr Setzwein, Sie haben einige Zeit damit verbracht, diese Familiengeschichte zu recherchieren. Warum haben Sie sich dazu entschieden, diese Erkenntnisse in einen Roman zu gießen?
Weil der Stoff alle Zutaten hat, die ein Roman verlangt. Es gibt unglaublich interessante Lebensläufe bei den Mitgliedern dieser Familie. Es gibt einen ordentlichen Schuss Exotik. Es gibt ein Zeitbild des 20. Jahrhunderts oder zumindest der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das alles hat mich dazu verleitet, es als Roman zu erzählen, zumal hinzukommt, dass es einige Dinge gibt, die man einfach nicht mehr recherchieren kann. Ich habe mich sehr lange mit Barbara Kudenhofe unterhalten, die war eine der wichtigen Quellen für mich, bekannte ORF-Journalistin in Österreich. Und die hat mir zu vielen Fragen gesagt, da kann ich Ihnen keine Auskunft geben und es gibt auch niemand mehr in der Familie, der das kann. Und das war für mich so die Lizenz zur Fiktion, würde ich mal sagen, dass ich also quasi die Erlaubnis habe, auch etwas erfinden zu dürfen. Das Allermeiste aber, was in dem Roman erzählt wird, basiert eben auf Fakten und so auch das Anfangskapitel, das ähnlich erzählt wird in der Autobiografie von Richard Kudenhofer. Das ist auch ein weiteres wichtiges Mitglied dieser Familie, Begründer der Pan-Europa-Bewegung, wir kommen später noch dazu. Der Schuss Exotik kommt herein in die Geschichte mit einer Japanerin, denn Heinrich Kudenhofer, ein Habsburger Diplomat, hat in Japan in Ausübung seines diplomatischen Dienstes eine kleine Japanerin kennengelernt, hat sie geheiratet, das war 1894 und sie haben dann später zusammen 7 Kinder gehabt. Und diese Mitsuko, hieß sie, die Japanerin, ist in Japan ungefähr so bekannt wie bei uns die Kaiserin Sissi. Jeder Japaner kennt diese Frau und die Erzählung geht immer so, dass eine kleine Japanerin einen Europäer kennenlernt, ihn heiratet und ihr Land verlässt. Das war damals Ende des 19. Jahrhunderts eine absolute Sensation. Der ganze Fall wurde sogar dem japanischen Kaiser vorgelegt. Der musste also seine Zustimmung dafür geben. Ja, und ich möchte mal so die ersten 2-3 Seiten des Eröffnungskapitels vorlesen. Es war nämlich so, dass er Nachricht bekommen hat aus der Heimat, aus Ronsberg. Das ist ein kleines Städtchen im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Er soll nach Hause kommen, er ist der Erbe des Familienbesitzes und er muss diese Herrschaft in Ronsberg antreten. Und dann macht er sich eben mit seiner jungen Familie, dieser Japanerin und 2 Söhnen, die zu diesem Zeitpunkt schon zur Welt gekommen sind, auf die Reise nach Europa. Und dieser kleine Ort Ronsberg muss man sich vorstellen als eine Art Bauerndorf an der bayerisch-böhmischen Grenze. Und da kommt jetzt plötzlich 1896 eine Japanerin daher. Kommt da die neue gräfliche Herrschaft oder ist das nur die Vorhut von einem Wanderzirkus? Der Schullehrer Fischer flüsterte dem Fleischhauer Spindler, der neben ihm im Spalier stand, seine spöttische Bemerkung ins Ohr. Musste ja nicht jeder hören, was er von der feierlichen Einfahrt jener 3 Kutschen hielt, mit denen die lang erwartete neue Herrschaft soeben in Schloss Ronsberg eintraf. Tatsächlich war es, gelinde gesagt, irritierend, was die Männer zu sehen bekamen. Graf und Gräfin waren nicht auszumachen. Stattdessen saßen an der Spitze des kleinen Wagentrecks im offenen Landauer 2 zierliche Japanerinnen im Kimono. Jede hielt einen kleinen Buben auf dem Schoß, auch sie in Miniaturausgaben des traditionellen japanischen Wickelgewandes gekleidet, an dem vor allem die breiten Seidenschärpen um den Bauch herum auffielen. Die beiden Kinder mussten die Söhne des Grafen sein, Hansi und Richard, und wären sie nicht von ihren beiden Erzieherinnen hochgehalten worden, man hätte sie hinter dem Verschlag des Landauers gar nicht gesehen. Vorne auf dem Kutschbock saß neben dem Wagenlenker ein bärtiger Hühne, dessen exotische Kleidung nicht minder kurios war. Der Kerl kam daher wie ein kaukasischer Berghirte, offenes weißes Leinenhemd, Kniebundhose, Ledersandalen, deren Riemen bis hoch zu den Waden gebunden waren, dazu ein Patronengürtel um den Leib, in dem ein orientalischer Krummdolch steckte. Schullehrer Fischer hatte schon recht, wenn ihm bei einem solchen Anblick als erstes ein Haufen wilder Zirkusleute einfiel. In der zweiten Kutsche saß lediglich der junge Gutsverwalter Bernglau mit seinem Gehilfen. Die beiden hatten die japanische Reisegesellschaft am Tausser Bahnhof in Empfang genommen. Dahinter ein Leiterwagen, wie ihn die Bauern benutzen, mit dem Gepäck, riesige Koffer, manche davon schrankgroß. Vom Grafenpaar selber war keine Spur zu sehen. Ja, sowas, grunzte der Fleischermeister, als das letzte der Fuhrwerke an ihm vorbeigerollt war und die schweren Bauernrösser, die den Leiterwagen zogen, hatten direkt vor ihm ihre gestingerten Rossballen fallen lassen, damit es auch ja sinnbildlich wurde, da habt's euren Mist. Bis zur Schlosseinfahrt hin reichte das Ehrenspalier der Ronsberger Bürger. Es zog sich über den Ringplatz an der Kirche vorbei, die Hauptstraße entlang bis an den Rand des kleinen Städtchens. »Sind die unterwegs irgendwo verloren gegangen?«, fragte, nicht ganz ernst gemeint, der Schullehrer. »Oder ist die gnädige Frau Gräfin gar seekrank geworden? Die Japaner haben ja jahrhundertelang nie ihre Insel verlassen, sind nie auf ein Schiff gestiegen. Die Mitsuko, dem Grafen seine Frau, soll überhaupt die erste Japanerin sein, die nach Europa gekommen ist, die Arme. Und erst die Reise hierher. Haben's Ihnen das einmal angeschaut, Spindler, über wie viele Weltmeere man da fährt?« Fischer hatte es getan, in seinem großen Schulatlas. Phänomenaler Mann, dieser Karl Dirke, der erst vor wenigen Jahren sein faszinierendes Weltkartenmaterial herausgegeben hatte. Immer wieder zeigte Fischer seinen Schülern den Atlas und pries ihn als ein wahres Wunderwerk. Und wie begeistert die mit ihren vom Kuhstall nie sauber werdenden Fingern den Reiseweg nachgefahren waren. Ost- und Südchinesisches Meer, Indischer Ozean, Rotes Meer, Suezkanal, Mittelmeer, Bosporus, Schwarzes Meer, Donau. Und ankommen sind es nicht. Weil sich nämlich der Graf und die Gräfin von der Reisegesellschaft schon abgesondert hatten. Sie wollten nämlich unbedingt noch die Pyramiden in Ägypten anschauen. Und deshalb kommen sie erst ein paar Wochen später dann in Ronsberg an. Aber ich denke, dass die Szene schon zeigt, worin die Fallhöhe besteht bei dieser Geschichte. Wir haben also ein ganz provinzielles Nest da an der bayerisch-böhmischen Grenze, haben diese einfache Bauernbevölkerung und da kommt jetzt plötzlich so eine exotische, total fremd anmutende Familie daher und vor allem mit Heinrich auch ein Mensch, der auf der ganzen Welt schon unterwegs war im diplomatischen Dienst und der natürlich einen ganz anderen Horizont hat.
Vielleicht können Sie noch ganz kurz beschreiben, wie dieses Schloss Ronsberg zum damaligen Zeitpunkt ausgesehen hat und was aus diesem Schloss dann eigentlich geworden ist, was davon heute noch übrig ist.
Ja, ich muss, weil Sie mich ganz am Anfang gefragt haben, nach der Motivation, diesen Stoff zu erzählen, muss ich eigentlich zugeben, der Ort stand am Anfang, sogar noch weniger als die Familie. Das kam natürlich dann schnell dazu. Aber dieser Ort, ich wohne nur wenige Kilometer davon entfernt, auf der anderen Seite der Grenze. Ich habe den schon in den 1990er Jahren, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, kennengelernt. Und das war also ein völlig gottverlassener, heruntergekommener Ort mit einem Schloss, das also nahe davor war, zu verfallen, als Ruine zu enden. Und das hat bei mir so einen inneren Film dann in Gang gesetzt, dass ich mir vorgestellt habe, was ist innerhalb dieser Mauern passiert. Und dieses Schloss war halt wirklich ein ganz besonderer Ort durch diesen Heinrich, der zum Beispiel mit einer gigantischen Bibliothek nach Ronsberg gekommen ist, weil er auf seinen Reisen auf der ganzen Welt, er hat wirklich sämtliche Kontinente bereist, schon immer ein großer Büchersammler war, vor allem interessiert an religionsgeschichtlichen Themen. Da hat er also, er hat zum Beispiel eine ganze Abteilung in seiner Bibliothek über das Judentum gehabt. Ja, und er hat auch dieses Ronsberg zu einem Ort der Begegnung gemacht. Er hat nämlich seine Freunde, die er natürlich auf der ganzen Welt hatte, eingeladen. Und so sind also die Ronsberger nicht nur mit einer Japanerin konfrontiert worden, sondern zum Beispiel mit einem Kalifen aus Indien oder mit orthodoxen Priestern aus Russland. Die sind alle nach Ronsberg gereist und haben sich da teilweise wochenlang aufgehalten.
Sie werden jetzt dann noch einen weiteren Textbeitrag lesen. Sie haben schon erwähnt, also Heinrich war ein bibliophiler Mensch. Er hat auch selbst geschrieben und aufgrund seines frühen Todes hinterließ er aber ein unfertiges Manuskript mit dem Titel Die Wurzel des Antisemitismus. Wie hat sich diese Bibliothek entwickelt? Ist da noch etwas davon erhalten? Beziehungsweise was ist aus dem Manuskript geworden, ja, das Heinrich begonnen hat?
Das ist auch eine ganz tragische Geschichte mit dieser Bibliothek. Der Heinrich hat eine tiefe Freundschaft mit dem Rabbiner von Ronsberg unterhalten. Ronsberg hatte eine bedeutende jüdische Gemeinde. Man kann heute noch einen sehr eindrucksvollen alten jüdischen Friedhof besichtigen. Und diesem Rabbiner hat er also nach und nach Teile seiner Bibliothek geschenkt, vor allem diese eben das Judentum betreffenden Bücher. Und die wurden natürlich in der Reichskristallnacht alle verbrannt. Und die übrigen Teile der Bibliothek sind in alle Winde zerstreut, übrigens auch das Mobiliar des Schlosses. Eine Frau vor Ort, die mir da viel auch erzählt hat, die hat gesagt, wenn man so in Ronsberger Haushalte hineinschaut, dann sieht man immer wieder das ein oder andere Möbelstück, das aus dem Schloss stammt. Weil nach 1945 natürlich diese deutsch-böhmische Adelsfamilie verjagt wurde, außer Landes getrieben wurde und alles ja mehr oder minder ausgeräubert wurde. Ja, aber um diese kosmopolitische Atmosphäre des Schlosses zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein bisschen anschaulicher zu machen, vielleicht noch folgende Passage. Es gab so manche Frage, die sich die Leute im Städtchen im Zusammenhang mit der neuen Herrschaft stellten, auch nachdem sie schon eine Weile hier lebten. Und eine der vordringlichsten davon war, welchem Glauben hängen die überhaupt an? Vom Grafen war es eh klar. Heinrich war als Abkömmling der Ronsbergheimer selbstverständlich lebenslang ein guter Christ und Katholik. Alles andere wäre auch höchst befremdlich gewesen. Schließlich hatte die Herrschaft auf Schloss Ronsberg das Patronat über die Stadtpfarrkirche inne. In der Kirche gab es auf der Nordseite des Chorraumes eigens einen Patronatsstuhl, eine Art Loge mit verglasten Fenstern, von wo aus die Herrschaft, erhöht über die restliche Gemeinde, die unten in den Kirchenbänken hockte, an der heiligen Messe teilnehmen konnte. Und dort, in diesem Grafenstuhl, saß nun alle Sonn- und Feiertage der neue Graf mit seiner Familie. Allerdings war es für manchen Ronsberger schon eine Frage der Gewöhnung, hinter den spiegelnden Glasscheiben das Gesicht einer Japanerin zu erkennen. Natürlich hatte sich herumgesprochen, dass die Frau des Grafen sich noch vor der Hochzeit hatte taufen lassen, andernfalls hätte es nicht zur Vermählung kommen können. Und dennoch wusste man, was im Inneren dieser sich, wie es vielen vorkam, puppenhaft bewegenden Person mit dem maskenhaft starren Gesichtsausdruck vor sich ging und vor allem, was sie, unterstützt von ihren japanischen Kinderfräulein, in Sachen rechten und wahren Glauben dem Nachwuchs einimpfte, der ähnlich undurchsichtig schlitzäugig in die Welt schaute wie seine Mutter. Und konnte der Graf tatsächlich das entscheidende Gegengewicht in der religiösen Erziehung sein, wo er sich doch andauernd, wie sich bald herausstellte, mit den Einflüsterern anderer Glaubensrichtungen umgab? Über die Beschäftigten des Schlosses, die viel mehr als er selber mit der Ronsberger Bevölkerung in Kontakt kamen, ließ sich jedenfalls leicht in Erfahrung bringen, dass der neue Schlossherr freundschaftlichen Umgang mit bedeutenden geistigen Führern sämtlicher Weltreligionen pflegte. Das hätte man für eine Form aristokratischer Großsprecherei halten können, bis eines Tages ein Gast vor dem Schloss auftauchte, der offensichtlich von weit her angereist war. Er trug einen Turban und lange wallende Gewänder. Sein Name war Abdullah Suhawarsi und es hieß, er stamme aus Indien, sei ein Kalifensohn. Gleich für mehrere Monate lud der Graf ihn als Gast auf Schloss Ronsberg ein. Bald war er, wie zur Familie gehörig, an der Essenstafel aufmerksam beobachtet von den Kindern. Nie griffen seine ungeheuer feinen Finger nach einem Glas Alkohol und immer wenn es böhmischen Schweinebraten oder einen Hasenrücken gab, wurde ihm anderes vorgesetzt. Abdullah tauchte nun öfter in Ronsberg auf. Es hieß dann stets, er sei wieder einmal unterwegs in den großen Städten Europas, um Anhänger zu gewinnen. Für seine Idee einer pan-islamistischen Bewegung, was immer das auch sein mochte. Mit Heinrich jedenfalls verbrachte er ganze Nachmittage in dessen Bibliothek. Sie schlossen sich dort regelrecht ein, damit niemand sie bei ihrem Dialog über Religionsfragen stören konnte. Ja, und diese pan-islamistische Bewegung, die dieser Abdullah da quasi vertreten hat und für die er propagiert hat, diese kriegt wieder eine Fortsetzung, erfährt eine Fortsetzung in einem dieser Grafensöhne, dem Richard Kudenhofe, der dann später unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs Anfang der 20er Jahre anfängt, die Idee einer paneuropäischen Bewegung zu propagieren, aus der ja dann tatsächlich die Pan-Europa-Bewegung hervorgegangen ist, die man mit einiger Berechtigung eigentlich als Vorläufer der heutigen EU sehen kann. Also um es mit einem Schuss Pathos zu sagen, in diesem kleinen, gottverlassenen Ronsberg wurde die europäische Idee geboren.
Sie haben jetzt gerade Richard erwähnt, das ist eigentlich ein gegensätzliches Brüderpaar, mit dem man in diesem Roman konfrontiert ist, eben mit Richard, Sie haben es schon erwähnt, der die Pan-Europa-Bewegung begründet hat. Aber es gibt eben auch den anderen, nämlich seinen Bruder Hansi. Vielleicht können Sie das auch ein bisschen beschreiben, wie sich er entwickelt und generell, wie sich diese beiden Söhne mit diesem japanischen Hintergrund heraus entwickeln, der ja für die Leute dort so eine unglaubliche Fremdartigkeit darstellte.
Ja, sie galten also in der Familie selber, sie wurden so bezeichnet von der Mutter und vom Vater, die beiden waren die Japaner, weil sie eben noch in Tokio zur Welt gekommen sind, der Hansi und der Richard. Es folgten ja dann noch 5 Geschwister, die alle in Ronsberg zur Welt kamen, die hatten so die Bezeichnung die Böhmerweltler. Und aus dieser Abstammung heraus oder aus der Tatsache heraus, in Japan noch geboren zu sein, der Vater von Mitsuko soll angeblich einer Familie entstammen, die bis zu den Samurai-Kriegern zurückzuverfolgen ist. Aus dieser Tatsache heraus hat sich bei den beiden, zumindest beim Hansi, diese Vorstellung eben ergeben, er sei ein Abkömmling von Samurais, daher eben auch der Romantitel Der böhmische Samurai. Ja, und dieser Hansi, hat also überhaupt etliche Marotten gehabt. Also der hat sich dann in den späteren Jahren, vor allem in den 1930er Jahren, zu einem richtigen Dandy und ja auch Künstler und Mäzen entwickelt. Der hat sehr abstruse Dinge getan und betrieben. Er hat zum Beispiel einen riesengroßen Kachelofen sich bauen lassen von einem bekannten Keramikkünstler, überlebensgroß, und dieser Kachelofen stellte ihn selber dar. Oder er hat eine Mumie in dem Schlosskeller gefunden, das wahrscheinlich irgendein Gast von Heinrich mal mitgebracht haben wird. Und mit dieser Mumie ist er dann immer auf Reisen gegangen, hat extra ein Hotelzimmer für sie gemietet, und die Mumie musste dann dem Hotelzimmer vom Hotelpersonal begrüßt werden. So ein etwas ja absonderlicher und exzentrischer Mensch muss natürlich auch eine besondere Frau haben. Und da kommt jetzt wieder eine Figur in diesen Familien, wenn man so will, Familienroman hinein, die für mich unglaublich interessant war. Das ist die Lilli Steinschneider aus Budapest, übrigens eine Jüdin. Das war die Ehefrau von Hansi. Und diese Frau hat als zweite Frau im Habsburgerreich den Pilotenschein gemacht, 1912. Und allein dieser Strang der Geschichte, diese frühe Flugpionierinnen, war unglaublich interessant für mich. Und zum Abschluss lese ich jetzt noch eine kleine Stelle, wie sich der Hansi und diese Lilli kennenlernen. Die Lilli war eben als Windsbraut, wie man das damals nannte, man rätselte immer noch, wie man diese Frauen überhaupt nennen soll, die da in diese fliegenden Kisten gestiegen sind, Windsbraut, Pilotessen. Die war also stadtbekannt in Wien, und es gab ein Ehepaar in Wien, die Bloch-Bauers, die hatten so einen literarisch-künstlerischen Salon. Die Adele Bauer war ein berühmtes Modell von Gustav Klimt. Ja, und bei dieser Abendgesellschaft haben sich dann Hansi und Lilli kennengelernt, und zwar auf folgende Art und Weise. Lilli hatte kurz davor, ein paar Tage davor, eine Havarie. Sie ist mit ihrem Flugzeug beim Landen abgestürzt, hat sich etwas verletzt und erzählt gerade in einer Runde von Bewunderern von dieser Havarie eben. Wer Lilli so vor wenigen Tagen am Rande des Flugfeldes in Wiener Neustadt erlebt und sie nun bei der Abendgesellschaft der Bloch-Bauers gesehen hätte, im langen cremefarbenen Abendkleid, wie sie einen ganzen Kreis meist männlicher Zuhörer mit ihren Erzählungen in Band zog, der hätte kaum glauben können, dass es sich um ein und dieselbe Person handelte. Vor allem ihre längst wiedergewonnene Burschikosität, gepaart mit demonstrativ zur Schau getragener Coolness. Ach, wissen's, ohne gewisse Blessuren geht's halt nicht ab bei der Himmelsstürmerei. Das machte schon kolossalen Eindruck. Zumindest eine Zeit lang. Dann begann sich der Kreis der Zuhörer nach und nach zu lichten. Hansi, der nach wie vor am Rande des Geschehens stand, sah das alles mit Genugtuung. Er wusste, irgendwann würde der Augenblick kommen, wo er die junge Budapesterin alleine für sich hatte. Er trat also in dem Moment, in dem Lilli einen Augenblick alleine stand, hinter sie und sagte: Ein unbestreitbar hübsch anzusehender Phönix, der da vor 3 Tagen aus den rauchenden Trümmern seiner Maschine gestiegen ist. Werden Sie denn noch einmal in so einen Vogel steigen, in diese, wie hieß die Taube? Lilli stutzte. Sie war nicht mehr gewohnt, auf solche Weise angesprochen zu werden. Im Praterspatz jedenfalls wurden derartige Komplimente nicht gemacht. Sie drehte sich um und stand einem Mann gegenüber, der ein lächerliches Ding in der Hand hielt, eine Art altertümliche Leselupe. Die hielt er jetzt vor sein linkes Auge, wohl um sie besser inspizieren zu können. Dabei war er doch noch blutjung und hatte eine solche Sehhilfe sicher nicht nötig. »Sie gehen wohl nie auf Flugplätze?« fragte sie etwas spitz zurück. »Um Himmels Willen, nein, wo denken Sie hin? Haben Sie etwa Angst? Ich? Auf einem Flugfeld? Vor was denn? Dass mir eine Lady wie Sie auf den Kopf fällt? Ich meine, passieren könnte es doch nach dem, was Sie erzählen. Das Herunterfallen gehört dazu, nicht wahr?« »Ja, noch. Aber wir arbeiten daran, oben zu bleiben.« Sie meinen, noch gehört das Scheitern mit zur Aviatik, kann man so sagen. Dann ist es eine Art Kunst. Kunst ohne Scheitern gibt es nicht. Ich finde, es hat etwas von Kunstreiten an sich. Kunstreiten auf dem Rücken wie vieler Pferdestärken? 65. Respekt, die muss man erst einmal bändigen. Und das noch dazu in der Luft. Ich komme mehr und mehr zu der Ansicht, Ihre Aviatik ist eine Kunst aus Luftnummern. Das gefällt mir. Vielleicht gehe ich doch einmal auf einen Flugplatz. Würden Sie mich mitnehmen? Plötzlich keine Angst mehr, dass Ihnen etwas auf den Kopf fällt. Nicht für den Fall, dass Sie auf mich aufpassen. Sie fassen aber schnell Zutrauen. Sie haben mich eben überzeugt. Dieser Jungspund mit seinem komischen Einglas schien wirklich interessiert. Anders als die älteren Herren, allen voran dieser Arthur Schnitzler, die eine halbe Stunde lang zugehört hatten und doch bloß die Geschichte ihres Missgeschicks hatten hören wollen. »Bestimmt wird bald der erste Mensch über den Atlantik bis nach Amerika fliegen«, sagte sie. »Stellen Sie sich das nur vor, das riesige Wasser. Lieber nicht. Blériots Ärmelkanalüberquerung ist schon 3 Jahre her. Lange kann es nicht mehr dauern.« »Bléry wer?« »Louis Blériot. Sagen Sie bloß, Sie haben das nicht mitbekommen, wie er sich den Preis der Daily Mail geholt hat. 1.000 Pfund Sterling für den, der als erster über den Kanal fliegt mit einem Flugzeug.« »Nein«, log Hansi. »Nicht? Wo leben Sie eigentlich?« »In einem Schloss im Böhmerwald.« Das stimmte zwar nicht, zumindest nicht in der augenblicklichen Lage, aber der Dame zu offenbaren, dass er noch nicht einmal volljährig war und Student hier in Wien, schien ihm nicht vorteilhaft. Vielmehr gefiel Hansi das Spiel, sich als unbedarfter Provinzler darzustellen. Er sagte, »Da gibt es noch nicht einmal elektrischen Strom, wo ich herkomme.« Lillen nahm ihm das Lorgnon aus der Hand, hielt es sich selber vors Auge. »Lassen Sie sich mal anschauen, Sie Waldschrat, Böhmer Waldschrat. Und Bären leben da wahrscheinlich auch, wo Sie herkommen, in diesem Ronsberg. Aber selbstverständlich, Sie wären begeistert über die Abenteuer, die Ihnen bei mir geboten würden, weil Sie sind doch für Abenteuer, als Aviatikerin.« »Unbedingt. Na, da muss ich Sie wohl mal besuchen kommen. Ich würde allerdings mit dem Flugzeug anreisen. Kann man denn bei Ihnen überhaupt landen?« Hansi holte sich sein Lorgnon zurück. Er war begeistert von der Scharfzüngigkeit des Fräuleins. Er grinste. Ich würde sagen, schon geschehen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Bernhard Setzwein. Wenn Sie mehr über diese Adelsfamilie, böhmisch-deutsche Adelsfamilie Kudenhove-Kallery kennenlernen wollen, dann lesen Sie das Buch Der böhmische Samurai. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ja, Sie haben natürlich auch Gelegenheit, dieses Buch zu erwerben oder es auch signieren zu lassen. Ich sage vielen herzlichen Dank, Bernhard Setzwein, und Ihnen danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Jetzt machen wir erstmal einen Test. Sie hören mich alle? Ah, das ist super. Ich muss da so einen grünen Knopf drücken, hat man mir gesagt, und dann bin ich sofort hier mittendrin. Einen wunderschönen guten Tag hier an diesem Freitag auf der Buchmesse in Leipzig. Mein Name ist Klaus Spieldenner. Ich bin im Saarland geboren und schreibe Hamburg-Krimis. Ich habe die Freude, hier zu sitzen heute. Neben mir ist alles leer, das ist gut. Kann ich mich ausbreiten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.